Teil 2 unseres Bremsen-Spezials und erneut wird's lehrreich, technisch und auf jeden Fall wichtig für alle, die gerne Motorrad fahren und wissen wollen, wie sie im Zweifel sauber zum Stehen kommen. Viel Spaß mit dieser Gasgeflüster Classic.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gasgeflüster. Und man kennt mich, es fällt mir eigentlich nicht schwer, Intros auch unnötig in die Länge zu ziehen. Das habe ich beim letzten Mal aber schon bekämpft und relativ kurz gehalten. Und wer nämlich die letzte Folge noch nicht gehört hat, deswegen so viel vorab, sollte das unbedingt machen. Denn es geht heute zum zweiten Mal um das Thema Bremsen. Wir haben zum zweiten Mal mit Andreas einen absoluten Experten hier zu Gast. Wer deshalb die erste Folge noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt machen. Dort stellt sich Andreas nochmal vor und wir reden mehr oder weniger über die Basics rund ums Bremsen. Wie pflege ich meine Bremse richtig? Was passiert beim Bremsen? Was sind unterschiedliche Bremsbelegarten? All solche Sachen klären wir. Wenn ihr das wissen wollt, unbedingt nochmal reinhören. Das vorab und jetzt lege ich aber richtig los mit dem Intro und kann wieder begrüßen Michel. Hallo Michel.
Hey Freunde, falls ihr es verpasst habt, in diesem Jahr habt ihr noch die Chance für ein ganz besonderes Event. Am 22. und 23. Juni geht es mit uns und der Motor Racing School auf die Rennstrecke nach Most. Eine herausragende Gelegenheit, sich in einem sicheren Umfeld auszuprobieren und egal, ob du das erste Mal den Schritt wagen möchtest oder schon semi-professionell im Kreis fährst, das ist die Gelegenheit, in lockerer, freundschaftlicher Gemeinschaft mit uns Spaß zu haben. Buchen kannst du auf der Website der Motor Racing School oder du schreibst uns eine kurze Nachricht per E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram und wir versorgen dich mit allen weiteren Informationen. Wäre doch extrem geil, wenn das klappt. Auf geht's!
Hallo Jan.
Gut.
Du hältst ja, ich hab auch gedacht, noch du sagst dann auch noch, du sagst gleich auch noch Hallo Michel und dann Hallo Andreas, weil der ist ja eigentlich derjenige, um den sich hier alles dreht.
Deswegen ja, du, normalerweise.
Hallo Andreas, nein. Schön, dass du
hier bist. Nee, Moment, das muss ich jetzt unterbrechen. Normalerweise sage ich Hallo Michel und dann fängst du auch erstmal an, eine kurze Anekdote zu lassen. Jetzt war ich nur ein bisschen verdattert, aber ja, dem möchte ich jetzt natürlich auch nachkommen. Wie schon angekündigt, ein weiteres Mal Hallo Andreas, schön, dass du auch beim zweiten Mal mit dabei bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch. Also ist für mich auch was Neues tatsächlich.
Wir haben festgestellt, das letzte Mal ging die Zeit auch um wie im Fluge. Wir haben nicht mal ansatzweise die ganze Frageliste durchbekommen, die wir hier zusammengestellt haben, inklusive der Fragen, die wir aus der Community bekommen haben. Deswegen wollen wir da auch direkt wieder einsteigen und weitermachen, wo wir letztendlich aufgehört haben. Und zuletzt ging es in der vorherigen Episode auch darum, was wirkt eigentlich so beim Bremsen? Wie kommt es zu verglasten Bremsbelägen? Was passiert da drumherum? Michel, willst du an dieses Thema anknüpfen mit den Fragen, die dich jetzt noch umtreiben?
Ja, tatsächlich sehr gerne, weil wir haben das Thema Beläge ja angesprochen im Zusammenhang mit straßenzugelassenen Motorrädern, mit älteren und neueren Motorrädern, wo eben auch unterschiedliche Beläge dann zum Einsatz kommen können. Und der letzte Punkt, über den wir gesprochen haben, war ja das Thema Verglasen, beziehungsweise Andreas hat schon aufgeklärt, dass es bei diesen Sintermetallbelägen eigentlich kein klassisches Verglasen mehr ist, wie man das von den organischen kennt. Und auf der Straße ist das ja nicht so ein Riesenproblem, wenn nicht ein Wochenendrossi da auf der Hausstrecke unterwegs ist, sage ich jetzt mal. Beim normalen Fahren ist das nicht so, so eine Riesengeschichte. Auf der Rennstrecke kommt das aber doch relativ häufig vor. Und da kommen wir nämlich tatsächlich auch direkt zu einer Community-Frage von einem Hörer, der viel in Hockenheim unterwegs ist. Sehr zügig auf der Rennstrecke unterwegs, sehr erfahren auch und er mir aber trotzdem auch gesagt hat, hey, bei uns verglasen hier regelmäßig die Belege und er ist nicht der Einzige, dem das passiert. Und die Frage sich stellt, wie kommt das denn in diesem Kontext zustande? Weil da kommen ja schon Racing-Belege zum Einsatz. Und Frage Nummer 2 an der Stelle, was kann ich tun, um das tatsächlich doch zu vermeiden? Weil eigentlich ist der Einsatzzweck ja gegeben und die Konfiguration, das Material schon auf Rennsport ausgerichtet.
Ja, im Rennsport ticken die Uhren halt anders. Da ist eine hohe Belastung da. Die Bremsbeläge, also die fahren ja in der Regel alle Sintermetallbeläge oder sie haben auch carbonhaltige Belege im Einsatz. Das ist immer sehr unterschiedlich. Man kann es Also ich kann das nicht ganz genau beantworten, so dass ich sage, ah, guck mal da, Schraube 3 muss mehr angezogen werden. Nee. Ja, warum verglasen die Belege? Auch Racing-Belege müssen eingebremst werden. Also sie müssen sich an der Kontur anlegen. Bei den Rennstreckenbetrieb, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, was eine Bremsanlage zu einer guten Performance reizt und was sie von einer guten Performance ein bisschen wegführt. Es gibt so diesen Mythos, man muss die Bremse über Nacht unter Druck setzen, dann ist die nächsten Tag viel knackiger und so weiter. Bei den Bremsbelägen gibt es Überhitzungsprobleme. Es ist ein gesinterter, also eine Metallmischung, die im Ofen gebacken wurde, so auf gut Deutsch gesagt. Aber auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn es überhitzt, dann zerstört es die Struktur. Und wenn die Struktur, die ja fein gewählt ist von den Entwicklern, nicht mehr gleich ist, dann kann es sein, dass Partikel sogar richtig verbrennen und dann in den Rest auf der Belagfläche sich quasi da verschmieren und da festkleben. Und das gibt dann so eine verhärtete Schicht und eine nicht mehr funktionierende Schicht.
Mhm. Und wie verhält sich das jetzt? Also wenn du sagst, die Belege sind ja quasi von den Herstellern entsprechend zusammengesetzt und die Temperaturen sind vielleicht unter diesen Bedingungen, wie sie von dem Fragestellenden beschrieben sind, in Hockenheim vielleicht einfach grundsätzlich im System dann zu hoch. Kann ich es dann machen wie in der MotoGP und sagen, okay, ich klöppel mir da jetzt einfach Carbon-Bremsscheiben und Carbon-Belege rein? Oder gibt es da Möglichkeiten? Und wie unterscheidet sich das Material denn grundsätzlich von dem, was wir so kaufen können? Ist es für Laien überhaupt nutzbar?
Für schnelle Laien schon, ja. du brauchst bei der Carbon-Bremsanlage tatsächlich hohe Temperaturen im System. Wenn die Bremsanlage, also die Bremsscheibe und der Bremsbelag, sind beides Carbon-Bauteile, die müssen auf eine unheimlich hohe Temperatur kommen und da müssen sie auch gehalten werden. Darum sieht man bei den Racing-Motoren der MotoGP ja eben auch so eine Abdeckung darüber, dass die durch den Fahrtwind auf einer langen Geraden gar nicht die Chance haben, so weit runter zu kühlen. Und wenn die nämlich unterhalb ihrer Arbeitstemperatur fallen, das ist ähnlich wie mit Slicks, da kann man das, glaube ich, ganz gut mit vergleichen, wenn die unterhalb ihrer Arbeitstemperatur fallen, dann ist das Rutschen, ne? Und nicht mehr Fahren. Und bei den Carbonbremsen ist es dann nicht mehr Bremsen, sondern nur noch Schmieren. Und bis die dann wieder heiß werden, dauert das. Also das ist ein Prozess, der ist sehr kritisch. Die modernen Carbonscheiben sind auch so ausgerüstet, dass sie schnell auf Temperatur kommen. Die haben auch Hilfsstoffe mit drin, sodass das Ganze funktioniert und auch schnell auf Temperatur kommt und nicht, ja, also da eier ich jetzt gerade so ein bisschen rum. Es ist halt bei den Carbonbremsen wirklich für schnelle Leute, ja, würde das gehen, das funktioniert. Sie werden auch schnell merken, wann komme ich in den Arbeitsbereich rein. Solange ist halt die Einfahrrunde da. Und auch die sogenannte Warm-up-Lab hat eben genau den Grund, das Material wieder aufzuwärmen. Also jetzt nicht nur die Reifen, sondern auch die Bremse, um dann entsprechend ja, startbereit zu sein, ne? Und dass das auch funktioniert.
Von welchen Bereichen sprechen wir denn da temperaturmäßig? Also sowohl von der klassischen Straßenbremse, bei welchen Temperaturen bin ich da als Normalfahrer unterwegs und in welchem Arbeitstemperaturbereich ist so eine Carbon-Bremsanlage, wie man sie eben von Marc Marquez und Aleix Espargaró und Co. kennt?
Also normale Bremse hat so auf der Oberfläche im Bremsbelag und auf der Scheibe so einen Temperaturbereich 300 bis 380 Grad, kann man sagen, da funktioniert das gut. Wenn man abrupt in die Bremse reinlangt, dann geht das auch schon mal hoch bis auf 600 Grad.
Bei einer normalen Bremse, das ist so ja, wie ich es am Straßenmotorrad habe. Wahnsinn.
Ja, wenn du da einfach abrupt rennt ein Kind über die Straße, du kommst da mit 90 an oder so, musst richtig stark reinbremsen, musst versuchen auf Null zu kommen, dann geht das, dann entsteht spontan Hitze. Also das ist auch das, was wir wollen beim Bremsen. Wir haben Reibung. Reibung ist Energie und wir nutzen diese Energie, um das Fahrzeug abzubremsen. Also die Hitze brauchen wir ja. Wenn wir keine Hitze erzeugen, bremst das Ganze nicht, ne? Weil wir keine Bremswirkung haben. Wir brauchen die Energie, die beim Reiben entsteht, um mit dieser Energie die Masse runterzubremsen. bremsen. Und wenn das Ganze schlagartig aufsteigt, kann sich diese Wärme, das kennt man, du hast irgendwo machst einen Herd an, hast eine Platte, hast eine Bratpfanne drauf, in der Mitte wird die erstmal heiß, am Rand kannst du das Ding noch wegtragen. Und so ist es in der Bremsanlage auch. Das wird erstmal auf der Oberfläche nur heiß. Normalerweise, wenn die Bremsanlage warm gefahren wird, verteilt sich die gesamte Wärme in der Bremsanlage, in der Scheibe, im Bremsbelag. Sogar die Bremssättel werden heiß. Das kennt man, wenn man sportlich unterwegs ist. Und wenn das aber nicht der Fall ist, man muss spontan richtig heiß, richtig stark bremsen, kann in der Spitze die Temperatur auch so locker auf 600 Grad hochgehen.
Boah. Das ist schon echt eine Ansage. Bevor wir jetzt zu den sportlichen Eigenheiten und vielleicht auch Upgrades gehen, finde ich dieses starke Bremsen, was du angesprochen hast, wenn man mal so im Straßenverkehr unterwegs ist, ganz spannend, weil von Benny, Grüße gehen raus, der war auch auf der Ausfahrt mit dabei, kam die Frage, was ist denn grundsätzlich sparsamer jetzt im Straßenbetrieb? Kurz- und hart bremsen oder langsam und lang bremsen?
Sparsamer, wo drauf bezogen? Auf die Lebensdauer und Verschleiß, oder?
Nehme ich an, ja.
Ja. Puh. Also, es ist ein mittlerer Bremsvorgang ist eigentlich eine optimale Geschichte, wie im richtigen Leben auch. Das gesunde Mittelmaß. Wenn ich immer nur langsam mich ranschleife, sagte ich vorhin schon, dann kann es sein, dass die Bremsscheibe und der Bremsbelag gar nicht richtig belastet wird. Das Ganze wird nur glatt geschliffen und wenn ich mal aktiv bremsen muss, habe ich nicht genug Reibwert mehr da, weil alles blitzeblank und glatt ist. Mhm. Und wenn ich immer nur reinhacke in die Bremse, also das andere Extrem, ich fahre und bremse immer auf die letzte Rille, dann werde ich sicherlich höheren Verschleiß haben, weil ich immer in diese Temperaturspitzen reinkomme. Mhm. Und ein gesundes Mittelmaß im Bremsen ist sicherlich das, von dem ich denke, aus meiner Erfahrung auch, dann hält das Ganze am längsten. Und das gesamte Material wird auch nicht übermäßig oder untermäßig beansprucht. Beides ist nämlich nicht gut. Ne? Mhm.
Also wenn wir das richtig verstehen, bedeutet das tatsächlich auch, dass normales Bremsen, also nicht übertrieben und nicht zu wenig, nicht nur den, ich sag mal, vernünftigsten Verschleiß bietet, sondern auch über die längste Zeit die brauchbare Performance, die man haben muss, wenn eben die Situation kommt, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Wenn das Kind auf die Straße springt etc., da ist es falsch zu sparen und zu zaghaft im Normalbetrieb die Bremse zu verwenden. Und wir hatten aber tatsächlich auch eine Frage, die in die andere Richtung geht, in Richtung Performance. Was kann ich denn machen, um mehr aus der Bremse herauszuholen und das versehen noch mit dem Verweis auf das ABS? Also was kann ich denn an der Bremse verändern, um die Performance zu erhöhen, ohne dabei durch das ABS beeinträchtigt zu sein, weil das hat ja gewisse Parameter, die vorgegeben sind, zu denen das dann blockiert oder beziehungsweise das Blockieren verhindert und damit auch die Bremskraft reduziert. Zumindest war das so in der Frage formuliert.
Also grundsätzlich ist ja die Bremsanlage, wenn es ein mit ABS ausgestattet ist, so, dass verhindert werden soll, dass ein Rad blockiert. Bei den modernen ABS-Systemen ist sogar noch gekoppelt mit, ich guck mal nach hinten, wenn das Hinterrad in die Luft kommt, dann wird es meistens auf der Bremse stehend ja auch ganz abgebremst, dass ich dann die Differenz zwischen der Radgeschwindigkeit von vorne und hinten zu groß wird, dann scheint irgendwas nicht zu stimmen, dann wird es eben auch ausgelöst, das heißt, dann habe ich so ein Wheelie oder so ein Stoppie-Control, dass ich mich nicht überschlagen kann. Und das ist erst schon mal gegeben. Das heißt, das ABS versucht in erster Linie darauf zu achten, ein blockierendes zum Beispiel Vorderrad zu verhindern. Das hat immer ganz stark mit dem Untergrund, mit dem Reifen und mit dem Fahrwerk zu tun. Die Bremse oder auch die Performance der Bremse ist dabei nebensächlich, weil hier wird ein Schwellenwert überschritten und dann reagiert das Gerät. Das ist einfach so. Du kannst die Performance deiner Bremse, wie gut und wie schnell und wie kontrolliert und wie sicher du an diesen Schwellenwert oder Grenzwert drankommst, da kannst du Einfluss drauf nehmen. Da gibt es einige Faktoren. Der Klassiker, gerade im Motorradbereich, ist ja Gummischläuche raus und dafür PTFE-Schläuche, sogenannte Stahlfleckschläuche rein. Das ist ja auch unser Business hier bei Hell Performance. Aber eben nicht nur unser, sondern ganz viele liebe, nette Kollegen machen das ja auch. Und da gibt es viel Angebot. Der Unterschied ist, ein Gummischlauch neigt irgendwann dazu zu altern. Deswegen sagen ja auch die Fahrzeughersteller, je nachdem in dem Benutzerhandbuch, der Bremsschläuche sind, nach alle 4 Jahre zu wechseln oder alle 6 Jahre. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Also ich kann mit Sicherheit sagen, dass Bremsschläuche, wenn die über 20 Jahre alt werden, dann kann man damit rechnen, dass die wirklich sich zersetzen. Passiert viel, dann wachsen die innen drinnen zu. Das hat mit dem Material von vor 20 Jahren zu tun und dem Material der Bremsflüssigkeit, was wir heute haben. Verträgt sich nicht unbedingt miteinander. Ich sag mal, Fahrer von älteren BMWs werden das kennen, wenn da noch Originalschläuche dran sind. Die wachsen innen drin richtig zu. Da ist richtig Pampe drin. Da ist nichts mehr mit Durchgang. Aber die sind dann echt über 20 Jahre alt und dann ist das auch nachzusehen. Ne? Das muss man jetzt BMW keinen Vorwurf machen, sondern das ist einfach überaltert. Eine Stahlflexbremsleitung hat den Vorteil, sie ist druckfester konstruiert. Wenn da Druck draufgegeben wird, dann gibt die nicht so viel nach. Das heißt, und wenn man mal so guckt, ein Fahrzeug mit ABS, wieso soll ich da Stahlflex machen? Ich habe doch ABS. Naja, du hast aber auch meistens die doppelte Länge an Bremsschläuchen und Leitungen in deinem System, wie bei einem Fahrzeug, was das nicht hat. Ne? Vorne hast du sonst klassisch, sag ich mal, an der Gabel eine Verteilung und dann geht von der Bremspumpe geht ein kurzer Stück Schlauch runter, 30, 40 Zentimeter und dann teilt sich das rechts und links nochmal irgendwie 25 Zentimeter oder 30 Zentimeter. Und beim ABV musst du erstmal vom Lenker hinten, meistens unterm Sitz, irgendwo zum Modul. Dann musst du von da wieder nach vorne. Da werden dann teilweise Metallleitungen verwendet. Dann geht das wieder über auf Gummi. Dann sitzt da ein Verteiler. Das Ganze muss mitlenken und drehen. Und dann geht das wieder runter zum Rad und hinten auch nochmal. Erst von der Pumpe zum ABV, vom ABV zum Hinterrad. Also da steckt schon viel mehr Leitungslänge drin als im klassischen Motorrad ohne ABV. Also das ist so. Deswegen habe ich auch mehr Verlustmöglichkeiten auf die lange Strecke. Also es kann mehr Verluste erfahren, weil ich viel mehr Kabellänge habe sozusagen. Ja, ein kurzes Stück Schlauch, Gummi funktioniert super. Wenn er 2 Meter lang wird, dann hast du irgendwie so gefühlt eine Gummipumpe in der Hand. Also wirklich so.
Das ist so die, wie soll man sagen, mittlerweile ja normalste oder etablierteste Form des Bremsentunings, so nenne ich es mal. Wenn ich jetzt das mal angefangen habe und noch gar nicht in den Extremen unterwegs bin, gibt es sinnvolle Sachen, die du jedem empfehlen würdest, der einfach sagt, hey, ich habe ein bisschen Geld übrig und möchte jetzt meine Bremsen verbessern, ohne dass es jetzt gleich mit Einsatzziel Hard Enduro fahren oder Rennstrecke ist, empfehlen würdest?
Da hast du gute Stichworte gebracht. Es ist ja sicherlich unterschiedliche Fahrzeugkategorien und auch Zielgruppen. Von welchem Motorrad reden wir? Ist das ein Cruiser? Ist das ein Shopper? Ist das ein Sportler, Supersportler, Naked? Oder ein Reisemotorrad? Weißt du, da gibt es verschiedene Sachen. Ich glaube, wenn jemand das Gefühl hat, also wenn Motorradfahrer und Motorradfahrerin das Gefühl haben, ich glaube, meine Bremse, da würde ich mir mehr von wünschen. Das ist ja auch so ein Gefühl, was man manchmal hat. Ne? Dann gibt es also neben den Stahlflexschläuchen, die einfach das Ganze ein bisschen weniger Verluste erfahren im Druckbereich, so dass ich, wenn ich am Hebel ziehe und mehr drücke, im Verhältnis auch mehr Bremsleistung erzielen kann. Wenn ich Gummischläuche habe, ziehe ich meistens so noch einen Zentimeter, aber das fühlt sich nicht an, als wenn da ein Zentimeter mehr Leistung kommt. Bei Stahlflexleistung ist das so mehr 1:1 fast. Ne? Also Verluste hast du immer, aber da ist das schon mal mehr so 1:1. Und dann sprachen wir vorhin über die Wahl von Bremsscheibe und Bremsbelag. Es gibt ja im Markt verschiedene Anbieter mit verschiedenen Konstellationen. Es kommt auch mal die Frage auf, muss da ein Loch drin sein, müssen da Löcher drin sein oder nicht? Wofür sind die Löcher überhaupt? In erster Linie haben die Löcher oder Schlitze in den Scheiben die Aufgabe, im Nassen das Wasser zu verdrängen, damit das irgendwo hin kann. Das ist ein Fluchtloch fürs Wasser.
Das wüsste ich gar nicht, das wäre einfach mal zum Kühlen.
Habe ich auch gedacht, dass es eher zur Belüftung ist sozusagen.
Ja, nee, also dann müsstest du innenbelüftete Scheiben machen. Das sind dann doppelwandige, die in der Mitte hohl sind. Da fließt dann wirklich Luft, kann Luft durchströmen und die Wärme abführen. Aber nee, das ist wirklich in erster Linie und auch in erster Linie tatsächlich dazu da, wenn es alles nass ist, damit das Wasser möglichst schnell weg kann, kein Wasserfilm ist, das kennen wir alle, wo man ausrutschen kann. Wir wollen sofort eine Bremswirkung haben, das Wasser muss sofort weg. Das ist so die erste Aufgabe. Mhm. Das mit der Kühlung, nein. Gleichzeitig diese Wellenform, die ist so, oder kantige Aussparung irgendwo oben dran. Da gab es mal so den Ansatz zu sagen, wir wollen ein bisschen Gewicht sparen. Dann gab es den Ansatz, wir sind Designer, wir wollen uns designtechnisch abheben. Ist alles nice to have, aber letztendlich ist das alles gleich, würde ich jetzt fast behaupten. Jetzt höre ich aber sicherlich schon einen riesen Aufschrei draußen an den Hörern, die sagen, um Gottes Willen, ich habe da die Scheibe von dem und die hat Knicke und Striche drin und das Ding ist viel mal besser als vorher. Mhm. Schwierig zu beurteilen. Sicherlich subjektiv ja, aber was wurde noch alles gemacht? Meistens wissen wir, du holst eine neue Scheibe, kriegst auch neue Bremsbeläge. Mhm. Du nimmst gerne auch den Bremsbelag, den der Scheibenhersteller dazu empfiehlt, das tun die meisten. Und das ist oftmals vom Material, von der Paarung her, optimal aufeinander abgestimmt. Wenn du vorher eine Serienscheibe hattest, die noch ein bisschen älter war, mit einem Zubehörbremsbelag, der eigentlich nicht optimal darauf passt, also die beiden vertragen sich nicht so tolle, und wechselst dann auf diese Scheibe, egal ob jetzt Straße oder Rennsport, dann wird das schon besser funktionieren, das glaube ich ganz fest. Das heißt aber nicht, dass du, wenn du eine neue Originalscheibe mit einem passenden, super dafür abgestimmten Belag nehmen würdest, nicht fast das gleiche Ergebnis hättest.
Das beantwortet so ein bisschen die Frage von unserem User Falke11 oder Falke11, der da geschrieben hat, wo liegen die Vor- bzw. Nachteile der verschiedenen Bremsscheiben, Klammer auf, Wave, gelocht, geschlitzt. Hast du damit letztendlich beantwortet? Kann man gar nicht so sagen. Die Unterschiede sind, höre ich raus, eher marginal. Und wenn, dann ist es grundsätzlich die Kombination aus mehreren Sachen, die ein vielleicht knackigeres Ansprechverhalten oder früheres Ansprechverhalten erbringen. Mhm. Und summa summarum, die andere Antwort, die du so ein bisschen gegeben hast, war auf die Frage, ist sozusagen eine Stahlflex-Bremsleitung auf der Straßenmaschine sinnvoll? Auf jeden Fall.
Ja, also das sage ich, halte ich definitiv für sinnvoll, weil du hast am Bremshebel, und wir haben nun mal die Finger da dran, wir sind sensibel und empfindlicher an den Händen als an den Füßen. Fußbremse, der latscht da drauf, das mache ich genauso. Und am Bremshebel, da kannst du schon mit ein oder zwei oder manchmal drei Fingern, je nachdem, was man mag, schon fast Stoppies hinlegen. Ne? Mhm. Das wirst du mit dem Fuß also schwieriger hinbekommen. Mhm. Also man braucht ein gutes System.
Damit hast du ja quasi die dritte Komponente in dieser Gleichung schon angesprochen, der Bremshebel. Wir haben jetzt quasi über die Leitung gesprochen, wir haben über die Scheiben gesprochen. Das ist eigentlich so gerade die vierte Komponente, weil wir Scheiben, Belege, Leitung und jetzt der Hebel. Da habe ich ja tatsächlich auch noch Möglichkeiten, Änderungen vorzunehmen. Und da kam tatsächlich eben auch eine Frage aus der Community, ob sich denn das Umrüsten auf eine Radialbremspumpe lohnt und wo tatsächlich dann auch die Unterschiede liegen. Was ist der Unterschied zwischen axial und radial am Bremshebel bzw. an der Bremspumpe? Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Übersetzungsverhältnisse zu ändern. Was hat es denn damit auf sich?
Du hast unterschiedliche Konstruktionsarten, hast du schon gesagt. Das eine ist eine axiale, das andere ist eine radiale Bremspumpe. Das wird manchmal ein bisschen verwechselt. Wo kommt der Begriff her? Der Begriff axial heißt, der Bremskolben ist in Richtung der Fahrzeugachse, der Vorderradachse ausgerichtet. Und die radiale ist radial zur Achse. Also sprich, der Kolben steht meistens in Fahrtrichtung nach vorne, senkrecht am Lenker. Und dann gibt es so Semi-Radiale, die sind so tatsächlich zwischen 45 Grad oder sowas da dann dran. Das sind so, findet man im Moment häufig an im Erstausrüstungsbereich, so semi-radiale Bremspumpen. Bei der axialen ist so ein bisschen der Vorteil, lässt sich leicht und günstig herstellen, hat aber von der Anlenkung, wie kriege ich den Druck, wenn ich einen Hebel ziehe, wie wird der Kolben betätigt? Das ist meistens, kennt man, wie so ein Winkel sieht das aus. Da habe ich eine Schraube, da dreht sich der Hebel drin und ich ziehe am Hebel und dann sitzt da so ein kleiner Arm dran und der drückt dann auf den Kolben. Bei der radialen Pumpe ist es so, ich habe den Drehpunkt vom Hebel, dann habe ich ein Stück weiter daneben den Kolben, der ja senkrecht runtergedrückt wird, und dann habe ich danach folgend den Hebel. Das heißt, ich ziehe den Hebel und drücke direkt mit dem Hebel senkrecht auf diesen Kolben. Und das ist besser zu betätigen, beziehungsweise hat eigentlich ein, fühlt sich besser und direkter an als so ein Hebel, der so einen 90-Grad-Winkel oder was drin hat, wo das ums Eck rum muss. Das ist, glaube ich, so die erste Geschichte, dass also, wenn man sich das anguckt, wie das konstruiert ist, bei den Radialbremspumpen ist es in der Regel so, dass du halt den Drehpunkt ganz links hast und dann hast du den Teil, wo der diesen Stift, der den Kolben runterdrückt, der sitzt irgendwo daneben und dann ganz weit außen ist dann dein Bremshebel. Und dadurch hast du das super direkt, also du hast so eine Druckstange, die auf den Kolben drückt und du hast das richtig in den Fingern, du spürst richtig, was du da tust. Das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Und bei denen, das hast du auch angesprochen, kannst du noch die sogenannte Hebelübersetzung ändern. Das heißt, das ist eigentlich nur die Entfernung zwischen dem Drehpunkt ganz links und die Entfernung zu dem Druckstift, der auf den Kolben drückt. Den kann man dadurch verändern. Also man spricht so von 19 mal 19, das heißt, ich habe einen 19er Kolbendurchmesser und ich habe 19 mm Distanz von Mitte Drehpunkt bis Mitte auf den Druckstift, der auf den Kolben drückt. Jetzt kannst du es verändern auf 19 mal 20, dann wird die Entfernung größer, oder 19 mal 18, dann wird die Entfernung kürzer und dementsprechend Hebelgesetz, ne, lange Hebelübersetzung, kurze Hebelübersetzung, brauche ich dann weniger Kraft oder entsprechend mehr Kraft als in der Mittelstellung, um dieselbe Bremswirkung zu erzielen. Das ist ein einfaches Hebelgesetz.
Okay, das beeinflusst aber nicht mehr das Gefühl, dass durch die radiale Konstruktion besser ist, sondern es ist dann wirklich einfach nur der Kraftaufwand, den ich quasi mit einem, zwei oder drei Finger aufbringen muss, um die Bremsleistung zu erzielen.
Ja, es fühlt sich auch anders an. Also wer schon mal an beides reingegriffen hat, kann auch wohl bestätigen, das fühlt sich wirklich anders an. Manchmal ist es tatsächlich dadurch so ein bisschen hervorgehoben, dass eine Radialpumpe zu groß gewählt wurde. Und dann denkst du, boah, die ist aber knackig. Aber du musst dran ziehen wie ein Ochs, damit da was passiert. Also da ist wiederum das gesamte Verhältnis, Größe der Pumpe, Anzahl der Bremsscheiben, Zangen und Anzahl der Kolben auch. Also sprich, da gibt es so ein hydraulisches Übersetzungsverhältnis. Großer Kolben, viele Kolben unten, kleiner Kolben, wenige Kolben unten am Bremssattel. Und da muss man die goldene Mitte treffen, das, was persönlich für einen passt. Da kann man auch wirklich falsch übersetzen, tatsächlich, wie eine Kettenübersetzung, ne? Okay. Moped dreht nicht aus. Ja, warum? Hab vorne einen 20er Ritzel drauf, ne? Kann das Ding gar nicht ziehen.
Hm. Interessant. Ich würde gerne, außer Michel, du hast noch was anzumerken. Ich habe gerade schon wieder so einen Atemzug von dir vernommen, der da vielleicht anschließen wollte.
Ja, tatsächlich, in Bezug auf dieses Moped zieht nicht an, da kam mir eine Userfrage auch in den Sinn. Und zwar hat er das beschrieben, das kennst du, Jan, vielleicht auch vom Wechsel deines Vorderrades, dass wenn das Motorrad aufgebockt ist und ich drehe am Vorderrad, das sich nicht richtig drehen lässt, obwohl es eigentlich ja freigängig ist, weil es ja nicht auf dem Boden steht. Und wie das quasi durch die Bremse verursacht wird, was da der Auslöser ist und wie man das eventuell auch beheben kann.
Also du meinst, wenn das Motorrad aufgebockt ist, dass das Rad sich eventuell nicht frei dreht?
Ganz genau.
Es kommt ein bisschen drauf an, wie wurde das Fahrzeug oder das Moped aufgebockt. Ist da so ein Ständer, der unter die Gabel greift? Oder ist das einer, der zum Beispiel in die Gabelbrücke irgendwie einhakt und dann das Rad wirklich frei hängt? Oder ruht das auf so einem Frontständer, wo das rechts und links unterm Bremssattel oder so? Wenn es ein Frontständer ist, wo das unter der Gabel sitzt oder unter der Bremszange angehoben wird, kann es sein, dass das nicht symmetrisch angehoben wird, dass das Ganze schief da drin hängt. Mhm. Wenn das bei einem Frontständer ist, der im Gabelkopf vorne montiert wird, sodass das Rad wirklich frei hängt, dann sollte das frei drehen. Wenn es das nicht tut, kann es sein, dass einfach die Rückstellfunktion der Gummis in dem Bremssattel, die ja die Aufgabe haben, auch den Bremskolben und dadurch eben den Bremsbelag von der Bremsscheibe wieder freizugeben, dass das nicht weit genug funktioniert. Das kann Verschmutzungsgrad sein, das kann Schwergängigkeit sein, das kann Partikel in der Bremse, also wirklich ein Defekt in der Bremse sein. Das kann auch eine defekte Bremspumpe sein. Da gibt es viele Möglichkeiten, also es viele Ursachen. Ein Langstreckenteam und auch ein Kunde von uns hat Versuche gemacht bei dem Langstreckenmotorrad. Wie kriegen wir das hin, dass das Rad unter allen Belastungsumständen immer frei läuft. Und die haben dann einen Belag für sich auserkoren, tatsächlich, also wirklich wahr, einen Bremsbelag gefunden in einer ganz bestimmten Mischung, der auf ihrem Motorrad mit ihrer Scheibe unter allen Belastungszuständen, heiß, kalt, rein in die Box, raus aus der Box, rein in den Transporter, raus aus dem Transporter, immer super frei drehte. Und die haben andere Belege probiert und hatten das dann nicht mehr so. Also kann auch Belagproblem sein.
Aber wie dramatisch ist es denn? Muss ich mir Gedanken machen? Ich kenne es, wenn ich bei meinen Eltern bin und das Motorrad dort in die Garage bringe, das ist so ein bisschen die Straße runter und die geht so leicht bergab, da rolle ich einfach immer ohne Motor an da runter. Und dann hört man immer mal ab und zu dieses wenn halt das Rad da so durchdreht. Es klingt jetzt nicht, als würde es ultra blockieren oder irgendwie bremsen, aber es steift halt so ein bisschen mit. Und ich habe das Gefühl, das gehört fast zum guten Ton von jedem Motorrad auf der Straße. Ist es so oder muss ich mir doch Gedanken machen?
Also wenn das Rad generell noch freigängig ist und du keine Temperaturprobleme mal irgendwo gesehen oder festgestellt hast, das heißt, du fährst mal ein bisschen zügig, ein bisschen längere Strecke und kommst an und hast so sprichwörtlich rauchende Colts da unten, dass das wirklich alles heiß ist, dann würde ich sagen, ist das unauffällig. Du hast ja immer ein bisschen Berührung. Du hast bei den modernen Motorrädern ja auch gerne schwimmende Bremsscheiben. Das heißt, das ist ein Innenteil und ein Außenteil, die miteinander verbunden sind durch Verbindungselemente. Und da ist es nicht unbedingt immer gegeben, je nachdem wie stark schwimmend, also wie lose die darauf rumklappern. Kennt man, es gibt so Bremsen, die klappern richtig. Und dann gibt es welche, die sind einfach nur geteilt und sind aber durch diese Verbindungselemente doch ziemlich fest miteinander verbunden. So, die klappern weniger. Aber ja, es kann sein, dass die auch nicht 100% gerade immer jede Umdrehung laufen, weil das Geräusch, was du gerade machst, so das ist ja pro Umdrehung. Und dann kann sein, dass die Scheibe gerade, eine schwimmende Scheibe, nicht 100%ig ausgerichtet ist. Aber wenn du reinlangst in die Bremse, weil die ja quasi beweglich auf dem Innenring oben drauf sitzt, zieht die sich sofort wieder in Spur. Okay. Und dann deswegen funktioniert das auch.
Ist das auch der Grund, warum sie diese schwimmenden Folgen eingeführt haben?
Nee. Nicht nur, auch, aber nicht nur. Also einmal hast du so, der Außenring ist ein relativ teures Bauteil und die Innenringe sind relativ preiswerte Bauteile. Und du bräuchtest jetzt nicht unbedingt aus dem teuren Material eine durchgehende Scheibe zu machen, die bis innen, wo sie festgeschraubt wird, ist, sondern du kannst einen einfachen Innenring machen, den kannst du auch leichter konstruieren als Aluminium oder anderen Werkstoffen. Dadurch sparst du Gewicht. Und du hast bei der schwimmenden Bremsscheibe einfach nur den Außenring, wenn der heiß wird und sich erwärmt, ist ja Zuwachs da, das heißt, das wird größer und das kühlt dann wieder ab. Das heißt, das Ganze ist betriebsfreundlicher, also kann besser Temperaturen verwalten, kann besser heiß werden, kann besser wieder kalt werden, weil du hast einen Außenteil und du hast einen Innenteil und das Innenteil muss nicht den ganzen Job mitmachen wie das Außenteil.
Jetzt will ich mal erstmal Danke sagen für diese Erklärung, aber auch endlich meinen Themenschwerpunkt ändern oder anbringen, über den wir nämlich noch gar nicht gesprochen haben. Nur einmal kurz in der Abkürzung, nämlich das Thema ABS. Da hat sich ja auch unfassbar viel getan. Ich weiß nicht, als ich mein erstes Motorrad gekauft habe, das war 2008, da kamen die ersten Sporttourer auf den Markt mit ABS. Aber da musste man sich immer noch anhören, ach, so ein Schwachsinn und du kannst ja selbst viel, viel besser bremsen und das vermindert die Bremswirkung nur. Sicherlich in Teilen korrekt für die Rennstrecke. Ich glaube, im Straßenverkehr geht es ja darum, Gefahrenbremsung, da hat niemand viel Gefühl in der Hand, sondern greift einfach nur zu. Aber seither hat sich das ja auch noch deutlich verbessert. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt die ganzen Seriensachen habe rund um die Bremse, die wir besprochen haben, und ich komme in den ABS-Bereich, kann ich den hinauszögern durch eine bessere Bremse oder hängt das dann eigentlich nur noch mit den Reifen, also mit dem Gummi zusammen, wie viel Grip ich habe?
Das ist in erster Linie, also du kannst es tatsächlich nicht wirklich beeinflussen am Bremshebel oder an der Fußbremse, sondern du kannst es, es hängt damit zusammen, was kann der Reifen übertragen an Kräften auf den Untergrund? Wie ist der Untergrund beschaffen? Also es gibt halt einen Schwellenwert, wo das Rad zum Stehen kommt. Und das ist natürlich auf Sand ein anderer als auf Asphalt. Und deswegen kannst du das auch nicht wirklich aktiv irgendwie verbessern oder verändern. Du müsstest dazu in die Elektronik eingreifen, weil das ist ein elektronisch überwachter Prozess. Und die Elektronik sagt, Rad dreht nicht mehr genug, muss die Bremse aufmachen.
Okay, das heißt, da gibt es dann gar nicht so viel, was man irgendwie verändern kann. Hast du denn das Gefühl, dass die Systeme jetzt heutzutage so weit ausgereift sind? Oder, also ich weiß, kommen ja noch diese Themen wie Kurven-ABS, da haben wir auch schon mal mit einem Entwickler von BMW drüber gesprochen. Wer das verpasst hat, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Glaubst du, rund um dieses ABS besteht denn noch viel Verbesserungspotenzial?
Also die aktuellen Systeme sind, glaube ich, schon sehr charmant. Also was die leisten, ist schon sehr beachtlich. Kann ich nicht genau sagen, weil ich nicht in der Entwicklung mit tätig bin in diesem Bereich. Man kann sich alles wünschen, dass es noch besser wird. Möchte noch eben ganz kurz eine Sache ergänzen. Also du kannst deine Bremse und auch mit dem ABS-Fahrzeug schon noch beeinflussen auch. Also dass es besser funktioniert, nämlich durch ein gutes Fahrwerk und durch einen guten Reifen. Wenn das Fahrwerk zum Beispiel zu hart ist, also gar nicht richtig sich bewegen kann, die Gabel kann nicht leicht genug ein- und ausfedern, dann wird das dazu führen, dass der Reifen das nicht mehr kompensieren kann und dann rutscht der viel früher als auf einem Fahrwerk, was hundertprozentig optimal ausgerichtet ist und immer genau sich dem Untergrund und der Fahrsituation anpasst. Also Fahrwerk ist da ein ganz großer Aspekt, da müsste aber echt ein Fahrwerksprofi mal dazu holen, der über Fahrwerk viel sagen kann. Die spielen ineinander, Fahrwerk und Bremse haben viel miteinander gemein.
Ja, wir haben gerade gehört, ABS-Performance eigentlich sehr gut und durch Aspekte wie Fahrwerk und Reifen nur noch zu beeinflussen, also an der Bremse selber nicht so viel zu holen. Aber wir hatten auch, ich sag mal, High-Level-Fragen zum Thema Bremse und wir haben auch die Akustik schon angesprochen, dass ja Bremsen manchmal Geräusche machen. Jan hat es gerade beschrieben, dass er so leichtes Schleifen hat, wenn er rollt und der Motor aus ist. Und ein Klassiker ist aber tatsächlich auch Bremsen quietschen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das her und was kann ich denn dagegen tun? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, quietschen. Ich sagte vorhin schon, früher war da Blei mit drin in den organischen Bremsbelägen. Das war so Anti-Quietschmittel und heute sind teilweise Carbonpartikel damit drin oder andere tolle Sachen, die ich auch gar nicht tatsächlich nicht kenne. Das ist auch immer ein bisschen Geheimnis der Hersteller. Ja, quietschen. Quietschen ist natürlich eine Frequenz, die erzeugt, wenn zwei Flächen aufeinander reiben. Das kann wirklich auch mannigfaltige Gründe dafür haben. Es kann als erstes sein, dass der Bremsbelag und die Bremsscheibe einfach also nicht aufeinander passen, dass das einfach das Material vom Bremsbelag oder auf der Scheibe einfach quietscht, wenn das darüber gerieben wird. Das kann sein, dass da irgendwo lose drin ist, also dass irgendwelche Sachen mechanisch verschlissen sind. Es ist generell, glaube ich, immer so ein Mysterium. Ich habe da tatsächlich nicht die richtige Antwort drauf, also quietschen. Na klar, es ist eine Frequenz, die entsteht, wenn Sachen reiben. Wie Kreide an der Tafel zum Beispiel, das quietscht auch. Da kannst du es nur nass machen, dann quietscht es nicht mehr. Wenn du die Bremse nass machst, quietscht sie auch weniger. Aber wenn sie wieder kalt ist, quietscht sie. Habe ich nicht wirklich die richtige Antwort drauf, muss ich sagen.
Das heißt, keine pauschale Sache. Aber trotzdem, wenn jetzt jemand zu dir käme, würdest du denn irgendwie einfach sagen, okay, wir müssen alles wechseln? Also Bremsbeleg, Bremsscheibe oder fängt man mit Bremsbelegen an oder irgendwie erstmal einen Bremsenreiniger rüber?
Nö, erstmal eine Wartung machen, ist alles sauber und ordentlich und intakt, weil wenn nicht intakt, kann das natürlich auch dazu führen, dass irgendwas nicht richtig geht und das kann zum Beispiel auch Quietschen auslösen oder der Grund dafür sein zumindest. Einfach die klassische Kontrolle und dann eben schauen. Meistens würde man wahrscheinlich oder würde ich auch den Weg gehen, sagen, lass uns mal andere Bremsbeläge probieren. Lass uns die Scheibe mal richtig reinigen, wenn die noch gut ist und frisch ist. Richtig reinigen, den alten Bremsbelag Abrieb aus der Scheibe runterkriegen, runterbringen mit Schleifpapier, Bremsenreiniger. Und dann den neuen Bremsbelag sauber und ordentlich einfahren. Schauen, dass der Bremsbelag in der Bremszange zum Beispiel dass er da gut reinpasst, dass da nicht zu viel spielt, zu viel los ist. Es gibt ja auch Bremszangen, die im Laufe ihres Lebens mal Verschleiß haben, also durch ausgeschlagen sein, durch zu alt, zu viele Kilometer. Dann kann es auch sein, dass es daran liegt, ne? Dass das alles viel zu viel lose hat da drin und nicht mehr richtig geführt wird und dann sozusagen anfängt zu tanzen, hochfrequent. Ne? Mhm. Ja, also es ist ein bisschen Man muss da sehr genau hinschauen, braucht man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und muss sich einfach das gesamte System angucken. Bremszange, Scheibe, Gesamtzustand. Ist das alles richtig ausgerichtet miteinander? Hängt da irgendwo was schief? Ist eine Gabel verklemmt oder verzogen? Also alles kann dazu führen, dass du Fehlfunktionen, und eigentlich finde ich, Quietschen ist eine Fehlfunktion, gehört da nicht hin, dass das auftritt, ne?
In dem Zusammenhang hat Duke von Plum auch über Instagram eine Frage gestellt. Du hast ja gerade das Warten und Reinigen nochmal angesprochen und du hast vorher auch schon mal erwähnt, dass es diese Bremspaste sozusagen gibt, die man quasi auf die Kolben macht. Und er hat noch erwähnt, dass es irgendwie eine Kreidepaste oder ein Kreideprodukt gibt, was auf die Belege, auf die Rückseite irgendwie der Belege kommt. Und da die zwei Fragen von ihm, hat das eine mit dem anderen zu tun? Also sind diese, ich sag jetzt mal, Schmierstoffe problematisch, beziehungsweise sorgen die dafür, dass das Quietschen unterbunden wird? Und zweite Frage, die ihn in dem Zusammenhang so ein bisschen verunsichert hat, er hat irgendwie vom Rennservice auch schon mal gehört, dass das alles Quatsch sei und man das überhaupt gar nicht braucht und das einfach nur einfach so sehr gut laufen soll und muss und er sich das eigentlich auch sparen kann. Wie hält sich das dann?
Also kann ich jetzt auch nur meine eigene Erfahrung da widerspiegeln. Du kannst mit verschiedenen Hilfsmitteln verschiedene Wirkungen erzielen. Das ist zwar jetzt so eine pauschale Aussage, aber es gibt im Pkw-Bereich zum Beispiel, ist es Usus, wenn Bremsbeläge neu gemacht werden, dass sie da so eine Paste hinten dran schmieren, die einfach verhindern soll, dass der Bremsbelag auf dem Bremssattel, dass das alles tanzt und quietscht. Also das gibt es dort, ja. Ist aber Pkw-Bereich. Pkw ist ein bisschen anders zu bewerten als Motorrad. Im Motorradbereich würde ich, nee, also eigentlich braucht man das nicht. Man kann das machen, wenn man das Problem hat. Ich bin mal so ein empirischer Typ, Try and Error. Habe ich ein Problem? Habe ich eine mögliche Lösung schon mal gesehen, gehört, gelesen? Probiere ich das doch einfach mal. Mhm. Und wenn das funktioniert, kann ich sagen, jawohl, ich weiß jetzt, das funktioniert bei meinem Motorrad, bei meiner Bremsanlage. Mhm. Diese Pasten, die es da gibt, ich habe das, du hattest mir das ja schon gesagt vorher, da ist irgendwie die Frage mit dem und dem Hintergrund, die kenne ich jetzt so eigentlich nicht. Was wir benutzen, wenn wir Bremsanlage auseinanderbauen und die Kolben wieder einsetzen, ist von einem Hersteller eine Montagepaste, so heißt die auch, das ist Bremsen-Montagepaste, die sorgt dafür, dass man das überhaupt zusammengebaut kriegt. Ein trockenes Gummi, weil das läuft alles in Gummi, und ein trockenes Metall, das kann man einfach nicht schieben. Deswegen muss da ein bisschen Schmatze zwischen und dann kann man das sauber zusammenbauen. Und ja, weißt du, so. Und das darf aber eben kein Fett in dem Sinne sein. Es ist eigentlich eine angedickte Bremsflüssigkeit, so muss man das fast sehen, weil sie hat die gleichen Eigenschaften wie Bremsflüssigkeit und sie verträgt sich mit Bremsflüssigkeit und kann deswegen im System auch keinen Schaden anrichten.
Super spannend. Ich glaube, das war auch schon eine ultra intensive und spezifische Frage und die konntest du aber trotzdem auch wieder mit Bravour meistern, auch wenn du sagst, hey, da muss man manchmal auch die Grautöne zwischendrin sehen. Es gibt nicht immer ganz falsch und ganz richtig. Ich finde, wir haben jetzt schon so saufig geklärt, dass wir hier jetzt allmählich zum Ende kommen können. Das war jetzt auch schon wieder eine lange Folge. Wir haben jetzt hier, glaube ich, auch schon bald wieder eine Stunde gequatscht. Es sei denn, Michel, du hast noch eine Frage. Ansonsten möchte ich nämlich noch mal kurz ein bisschen Werbung für den Andreas machen.
Nee, ich bin tatsächlich auch durch. Ich glaube, wir haben alle Zuschriften bearbeitet, alle Fragen gestellt, die uns über die letzten Tage erreicht haben. Und du darfst gern ein bisschen Werbung für den Andreas machen.
Oh je.
Genau, weil ich fand das jetzt echt ganz, ganz toll, Andreas, wie du mit deinem Know-how und total uneitel alle möglichen Fragen beantwortet hast und das ohne dich so in den Mittelpunkt zu stellen. Und deswegen war es mir am Anliegen, nochmal am Ende zu sagen, weil wir sprechen immer nur von deinem Vorname. Wenn den jemand googelt, kommt er nicht weit. Wenn ihr sagt, hey, ich bin weiter interessiert auch an Zubehör und insbesondere auch Stahlflex-Bremsleitungen, dann schaut doch mal vorbei auf hehl-stahlflex.de. Hehl wird geschrieben mit H wie Heinrich, Emil, Ludwig-stahlflex.de. Dann seid ihr da richtig unterwegs und ich glaube, da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten, wenn wir nochmal spezifische Fragen haben. Aber der Andreas schüttelt, zeigt mir, nee, da stimmt was nicht.
Nee, ganz kurz Erklärung dazu. Wir sind zwei Kollegen hier in Deutschland. Wir sind die Motorradleute. Der Kollege Markus macht den Pkw-Bereich. Der hat die schöne Domain hell-stahlflex.de. Wir haben die Domain ganz klassisch hellperformance.de. Die wird weitergeleitet auf unsere Firmenpage. Also nicht wundern, wenn damit mal gms-motorsport.de steht oder gms-moto. Hellperformance, also H-E-L und dann performance in einem Wort.de. Seid ihr genau richtig.
So, und genau richtig werden wir es dann auch verlinken hier in den Shownotes. Schaut da mal vorbei, wenn ihr da Sachen habt. Entschuldige bitte den Fehler, Andreas. Ich habe das jetzt bloß gerade parallel nochmal geöffnet. Da kriegt ihr auf jeden Fall ganz, ganz viel Zubehör. Die Expertise, glaube ich, wurde unter Beweis gestellt. So ein bisschen soll sich für den Andreas das ja hier vielleicht auch lohnen. Wenn ihr da also eh in der Anschaffung seid, guckt da mal vorbei. Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank. Vor allem, wenn ihr jetzt hier auch beim Zuhören gemerkt habt, dass es da doch mal irgendwo einen technischen Fehler gab, es sei uns verziehen, 105 Folgen Gasgeflüster, das ist jetzt 100, Folge 107 müsste es dann sein, davor haben wir mit dem Andreas schon 106 aufgenommen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel technische Schwierigkeiten wir hier auf einmal hatten, die nicht durch den Andreas verschuldet waren, sondern irgendwie dieses Internet verschuldet haben. Der Michel ist zwischendrin ab und zu einfach mal rausgesprungen, hatte dann keine Lust mehr auf den Stammtisch oder sein Internet halt eben nicht mehr. Es sei uns verziehen, alles können wir dann doch nicht kontrollieren. Das macht diesen Stammtisch aber auch aus. Andreas, genug der langen Worte meinerseits. Michel, dir möchte ich gerne auch nochmal das Wort übergeben. Du hast ja auch immer noch ein paar Akzente zu liefern am Ende einer solchen Folge.
Ja, also mir bleibt natürlich auch noch Danke zu sagen an Andreas. Es war super cool, dass du dir so viel Zeit genommen hast und zwei Folgen hier mit deinem Wissen zu versorgen. Und auch, das ist ja das Wichtige an der Geschichte, Licht ins Dunkel zu bringen und die Fragen zu beantworten, die wir über die letzten Tage und Wochen über die verschiedenen Kanäle erreicht haben. Auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn da noch irgendwas offen sein sollte oder ihr jetzt noch Ideen, Gedanken, Fragen habt, die durch diese Sendung und unsere Aufnahme jetzt motiviert wurden, schreibt uns gerne. Wir stellen auch gern den Kontakt direkt zu Andreas her, wenn ihr jetzt nicht über die Seite von Hail Performance gehen wollt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und Hell, ich sage immer Hell, aber es heißt Hell. Andreas hat das schon ein paar Mal gesagt. Noch so ein Funfact zum Schluss. Das Logo hat ja tatsächlich so einen Teufelsschwanz auch mit reingestanzt. Firma kommt aus Großbritannien. Also damit ihr auch wisst, wo das in Anführungsstrichen herkommt. Und wenn ihr das mal irgendwo auf einer Bremsanlage seht, da hat auf jeden Fall der Andreas seine Hände mit im Spiel gehabt. Und ja, jetzt bin ich auch fertig. Andreas, vielen lieben Dank. Und das letzte Wort gebührt dir natürlich als unser Gast.
Ja, cool. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel in die Technik gegangen oder die Leute sagen, mein Gott, was ist denn das für ein Geschwafel? Nee, Bremse ist für mich immer ein spannendes Thema. Ich mache das sehr gerne, ich mache das beruflich. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch für die Einladung. Zwei Folgen mit euch sind irgendwie gefühlt wie im Fluge vergangen, das aufzunehmen. Ich hoffe, den Leuten gefällt's. Wenn ihr noch Fragen habt, also die werden uns sicherlich ja irgendwie erreichen. Ihr leitet das gerne weiter. Ich helfe gerne. Wir sind auch als Firma tatsächlich, wir kriegen ganz oft Feedback von Kunden, sagen, wow, es gibt ja doch noch Service. Ja, wir beantworten tatsächlich auch Fragen, ohne dass wir erstmal was verkauft haben, sondern wir helfen auch wirklich, wo wir können. So, das ist unser Credo auch.
Das lebt ihr und damit vielen, vielen Dank. Einen schönen Start ins Wochenende. Raus aus dem Blaumann, Andreas. Lass es dir gut gehen. Michel, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Ciao.
Tschüss. Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.